SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Bönisch. Guten Morgen, Montag, der 25. März. Der Anschlag auf eine Konzerthalle in einem Moskauer Vorort ist auch heute früh das Thema. Die Zahl der Todesopfer ist auf mindestens 137 gestiegen. 11 Tatverdächtige wurden bereits am Samstag festgenommen. 4 von ihnen sollen in der Konzerthalle auf die dort Anwesenden geschossen haben. Unser Korrespondent Jürgen Buch, der für das Studio Moskau berichtet, schildert, was mit diesen 4 Männern jetzt passiert.
Die 4 Hauptverdächtigen sind gestern Abend in einem Moskauer Gericht vorgeführt worden. Einer nach dem anderen wurde dann erst einmal zu 2 Monaten Untersuchungshaft verurteilt. Alle 4 haben ihre Schuld eingestanden, also den gegen sie erhobenen Vorwurf bestätigt, einen Terrorakt ausgeübt zu haben. Es gibt Bilder aus dem Gericht und alle 4 machten einen körperlich unterschiedlich stark beeinträchtigten Eindruck. Der erste schien sich nur sehr schwer auf den Beinen halten zu können. Der zweite hatte einen sehr dicken Verband an der rechten Gesichtshälfte. Und im Internet kursieren Gerüchte, ihm sei bei der Festnahme ein Ohr abgeschnitten worden. Der dritte hatte eine stark angeschwollene Gesichtshälfte und der vierte wurde in einer Art Rollstuhl in den Gerichtssaal gefahren. Und er schien gar nicht richtig bewusst mitzubekommen, was geschieht, und war nur mit einem medizinischen Kittel bekleidet. Es gibt auch Videos im Internet, mit Handys gefilmt, die mutmaßlichen Täter gleich nach der Festnahme zeigen, also quasi am Straßenrand. Da sagen sie, dass sie Geld dafür bekommen haben, Menschen zu töten. Aber von wem, das sagen sie nicht.
Was der Kreml über den Anschlag und die Hintermänner zu wissen glaubt, das erläutert ebenfalls unser Korrespondent.
Die russische Führung hat schon sehr schnell vor allem einen Schluss gezogen, nämlich dass ihrer Ansicht nach die Ukraine für den Anschlag verantwortlich zu machen ist. Das begann schon in der Nacht auf Samstag, und zwar mit der Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa. Die hat in einer Mitteilung erklärt, dass sie nicht weiß, wie die USA darauf kommen, dass der Islamische Staat für den Anschlag verantwortlich sein soll. Damit würden die USA wohl die Ukraine vor Vorwürfen schützen wollen. Später haben sich dann mehrere russische Politiker ähnlich geäußert und auch der Präsident Wladimir Putin. Er hat der Ukraine auch vorgeworfen, dass sie den Tätern die Flucht in die Ukraine ermöglichen wollte. Die Ukraine hat diese Vorwürfe zurückgewiesen. Und was nun Russland angeht, gestern war Sonntag und nationaler Trauertag. Das ganze Land hat innegehalten. Das war auch eine Atempause im politischen Leben. Ob die Vorwürfe gegenüber der Ukraine jetzt also zum einen eine Auswirkung auf den russischen Krieg gegen die Ukraine haben oder zum anderen auf die innere Mobilisierung in Russland gegenüber der Ukraine und auch gegenüber dem Westen, der ja die Ukraine unterstützt, das muss die neue Woche zeigen.
Informationen und Einschätzungen waren das von Jürgen Buch. Er berichtet für das Studio Moskau. Der Anschlag in Russland, zu dem sich die islamistische Terrormiliz IS bekannt hat, führt in Frankreich zu verstärkten Sicherheitsvorkehrungen. Die Terrorwarnstufe wurde auf das höchste Niveau heraufgesetzt. Aus Paris berichtet Stefanie Markert.
Das heißt konkret höchste Wachsamkeit, Informationen für die Bevölkerung sowie massive Polizeipräsenz und Sicherheitskontrollen im öffentlichen Raum. Premier Attal begründete die Ausrufung der höchsten Terrorwarnstufe auf X damit, dass der Islamische Staat sich zu dem Attentat bekannt habe. Diese Organisation würde auch Frankreich bedrohen und sei jüngst in mehrere Anschlagspläne, unter anderem gegen Deutschland und Frankreich, verwickelt gewesen, die vereitelt werden konnten, so Attal. Rund 4 Monate vor den Olympischen Spielen reagiert Frankreich angespannt und will kein Risiko eingehen.
Bei den Deutschtests für Zuwanderer haben WDR-Recherchen einen Betrug aufgedeckt. Demnach kann man in einer Gruppe bei Telegram 250 Euro zahlen, um an die Fragen und Antworten für den Test zu kommen. Der Deutschtest des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge ist ein wichtiger Teil der sogenannten Integrationskurse. Er ist Voraussetzung für das Einbürgerungsverfahren in Deutschland. Nach Baden-Württemberg. John Ehret wird neuer Oberbürgermeister der Stadt Leimen. Der parteilose Kandidat holte gestern bereits im ersten Durchgang fast 2/3 der Stimmen. SWR-Reporter Matthias Wiest berichtet.
Schon nach der Auszählung der ersten Stimmbezirke war klar, das wird ein Erdrutschsieg für John Ehret. Am Ende holte er 63,8% und setzte sich bereits im ersten Durchgang klar gegen seine beiden Mitbewerber durch. Auf dem zweiten Platz landete die Leimener Bürgermeisterin Claudia Felden mit 24,7%. Sie wird künftig mit dem neuen OB eng zusammenarbeiten. Weit abgeschlagen auf Rang 3 der Bürgermeister von Bammental, Holger Karl, mit gut 11%. Als größte Herausforderung nannte Ehret, das Wir-Gefühl in der Leimener Bevölkerung zu stärken. Amtsinhaber Hans Reinwald trat nicht mehr an.
Im Bodensee ist ein Taucher tödlich verunglückt. Nach Angaben der Polizei war der 61-Jährige gestern allein in etwa 20 Metern Tiefe unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache machte er nach etwa 10 Minuten Tauchzeit einen Notaufstieg. Zeugen fanden ihn im Anschluss leblos im Wasser. Nach Rheinland-Pfalz, beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Freckenfeld im Kreis Germersheim ist gestern eine 71-Jährige ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei mit. SWR-Reporterin Alexandra Dietz mit den Hintergründen.
Gegen 12 Uhr mittags war der Notruf zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Freckenfeld eingegangen. Kurz später waren mehrere Feuerwehren, Rettungskräfte und die Polizei vor Ort. Eine Wohnung stand zu dem Zeitpunkt in Flammen. Nach Angaben einer Polizeisprecherin wurde zusätzlich ein Rettungshubschrauber angefordert. In der Wohnung fanden die Einsatzkräfte eine 71-jährige Frau. Ein Notarzt hatte nach Polizeiangaben noch versucht, die Bewohnerin zu retten, leider ohne Erfolg. Sie starb bei dem Brand. Eine 62-jährige Bewohnerin des Hauses kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Das Mehrfamilienhaus ist zurzeit nicht bewohnbar. Die Schadenshöhe wird auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist bisher noch nicht klar. Die Staatsanwaltschaft Landau und die Kriminalpolizei Ludwigshafen haben die Ermittlungen aufgenommen.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Erst noch mehr Wolken, später dann oft Sonnenschein. Es soll trocken bleiben. Die Höchsttemperaturen zwischen 8 und 14 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
Die Karwoche hat begonnen. Nächstes Wochenende ist Ostersonntag und dann gehören für viele Eier ganz selbstverständlich auf den Tisch. Lange Zeit war es gängige Praxis, die Brüder von Legehennen schon als frisch geschlüpfte Küken zu töten, weil sie im Gegensatz zu Masthühnern nur langsam und wenig Fleisch ansetzen und als Hähne natürlich auch keine Eier legen. Das ist seit gut 2 Jahren in Deutschland verboten. Deshalb steht ohne Küken töten mittlerweile auf vielen Eierkartons im Supermarkt. Die Zeitschrift Ökotest hat bei den Anbietern nachgefragt, was stattdessen mit den Brüdern der Legehennen passiert. Die Einzelheiten von Stefanie Peik aus der SWR-Redaktion Umwelt und Ernährung.
Tierwohl als Marketingargument. Auf dem Eierkarton im Supermarkt machen viele Anbieter Werbung mit ihrem vermeintlich großen Herzen für kleine Küken, hat Ökotest-Redakteurin Marieke Mariani beobachtet.
Da sind tatsächlich süße Küken mit Herzchen abgebildet. Da steht dann das ohne Kükentöten drin. Wir haben Worte wie Respekt als Wortspiel mit dem englischen Wort für Ei. Das sind wirklich Abbildungen und Claims, die suggerieren, hier wurde mit den Bruderhähnen fair und gut umgegangen. Das steckt aber tatsächlich nicht dahinter.
Bei 3/4 der konventionell erzeugten Freilandeier im Test schlüpfen die Bruderhähne erst gar nicht. Denn die Eier mit männlichen Embryos werden bis zum 12. Bruttag mit Hilfe technischer Verfahren aussortiert und meist zu Tierfutter verarbeitet. Eine Praxis, die der Deutsche Tierschutzbund kritisch sieht. Es könne nicht sicher ausgeschlossen werden, dass die vernichteten Embryos im Ei bereits Schmerzen empfinden. Immerhin ein Teil der Hahnenküken wird aufgezogen, oft in Osteuropa.
Das, was auf der Verpackung draufsteht, Freiland, Bio, das gilt tatsächlich in dem Fall nur für die Legehennen. Wie die Bruderhenne aufwachsen, ist damit nicht gesagt. Das steht auf einem ganz anderen Blatt. Das heißt, wir haben Bio-Eier, bei denen die männlichen Küken aber durchaus konventionell, also wie jedes andere Masthähnchen, aufgewachsen sind.
Im Test traf das für Bio-Eier von Aldi, Lidl, Netto und Globus zu. Konventionelle Hühnermast, laut Tierschutzbund bedeutet das überwiegend Bodenhaltung in Ställen auf engstem Raum, oft ohne Tageslicht und Abwechslung.
Das ist im Prinzip ein Leben, bei dem man sich vielleicht sogar fragen muss, wäre das Küken vielleicht lieber im Ei getötet worden.
Das alles, weil die Geflügelwirtschaft auf spezialisierte Hochleistungsrassen setzt. Auf der einen Seite auf Masttiere, die in Rekordzeit Fleisch ansetzen, auf der anderen Seite auf Legehennen, die zum Teil mehr als 300 Eier im Jahr legen und ihre Brüder, die sich kaum verwerten lassen. Die Alternative sind sogenannte Zweinutzungsrassen. Sie wachsen langsamer, liefern sowohl Eier als auch Fleisch und sind Tierschützern zufolge robuster und gesünder, wie die Hühner auf dem Geflügelhof von Alexander Kern im Odenwald. Ein Nischenmarkt.
Ich denke, weniger Betriebe setzen auf zwei Nutzungshühner, weil sie einfach so ungefähr 60 Eier im Jahr weniger legen im Vergleich zu einer Hochleistungseierrasse. Sie sind in der Haltung ein bisschen anspruchsvoller und sie brauchen anderes Futter.
Das hat auch Folgen für den Preis. In seinem Hofladen bietet Alexander Kern die Eier für 60 Cent pro Stück an. In Baden-Württemberg tüfteln der Naturlandverband und die Uni Hohenheim derzeit an einer besseren regionalen Vermarktung von zwei Nutzungshühnern. Wer Eier von solchen Hühnern kaufen möchte, kann schon heute zum Beispiel auf das Siegel aus ökologischer Züchtung achten. Im Biohandel findet man es eher.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
Ist von großer Bedeutung für alle, die häufig beruflich oder privat aufs Flugzeug angewiesen sind. Im Tarifstreit des Lufthansa-Bodenpersonals beginnt heute nämlich die Schlichtung. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow und der frühere Chef der Bundesagentur für Arbeit, Frank-Jürgen Weise, sollen als Schlichter bei der Lösung des Konfliktes helfen. Roman Warschauer.
Beide Seiten wollen bis Mittwoch verhandeln und am gleichen Tag soll es auch den Schlichterspruch geben. Am Donnerstag könnte dann das Ergebnis der Schlichtung feststehen. Bis dahin herrscht Friedenspflicht. Verdi hat aber trotzdem schon eine Urabstimmung eingeleitet, um bei einem Scheitern Streiks deutlich auszuweiten. In dem aktuellen Tarifstreit hat das Bodenpersonal schon 5-mal in verschiedenen Bereichen die Arbeit niedergelegt. Bei 3 Streiks kam es zu massiven Auswirkungen für Lufthansa-Passagiere. Verdi fordert 12,5% mehr Geld, mindestens aber 500 Euro und einen Inflationsausgleich.
Das schwedische Unternehmen Northvolt beginnt heute mit dem Bau einer Gigafactory in Schleswig-Holstein. Dort sollen Batteriezellen für E-Autos hergestellt werden. Zur offiziellen Grundsteinlegung werden auch Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck erwartet. Carsten Rauterberg.
Das schwedische Unternehmen Northvolt will 4,5 Milliarden Euro investieren. Bund und Land unterstützen die Ansiedlung in der strukturschwachen Region mit 700 Millionen Euro. Dazu kommen mögliche Garantien über weitere 200 Millionen Euro. Die EU-Kommission hatte die Förderung im Rahmen des EU-Beihilferechts Anfang des Jahres genehmigt. Erste Pläne für die Batteriefabrik waren vor gut 2 Jahren bekannt geworden. Dann begann die konkrete Planung sowie ein umfangreiches Genehmigungsverfahren mit der Beteiligung der Öffentlichkeit und zahlreichen Gutachten zu Boden-, Wasser- und Naturschutzfragen. In der Region gibt es überwiegend Zustimmung zu dem Milliardenprojekt.
Bundesaußenministerin Annalena Baerbock startet heute ihre inzwischen 6. Nahostreise seit Beginn des Gaza-Krieges. In Ägypten will die Grünen-Politikerin den Außenminister des Landes Sami Shoukry treffen. Sören Harms.
Baerbock will im Tagesverlauf noch ins palästinensische Westjordanland reisen und die derzeitige Krise mit Außenminister Malki und Präsident Abbas erörtern. Morgen dann ist ein Treffen mit ihrem israelischen Amtskollegen Katz geplant. Vor ihrem Abflug forderte die Grünen-Politikerin erneut eine Feuerpause für den Gazastreifen. Mehr als 1 Million Kinder, Frauen und Männer seien vom Hunger bedroht. Das UN-Palästinenser-Hilfswerk kritisierte auf der Plattform X die israelische Militärbehörde. Diese verweigere den LKW-Konvois mit Lebensmitteln für Nordgaza die Genehmigung.
Für den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump ist heute Zahltag. In seinem Betrugsprozess in New York muss er bis zum Ende des Tages fast 457 Millionen US-Dollar zahlen. Dazu war er Ende Februar verurteilt worden. Charlotte Voss.
Donald Trump war Ende Februar in New York wegen anhaltenden Betruges verurteilt worden. Die zuständige Generalstaatsanwältin Letizia James hatte ihm eine Zahlungsfrist von 30 Tagen eingeräumt. Obwohl seine Anwälte umgehend Berufung eingelegt haben, muss er zahlen, bar oder in Form einer Bürgschaft. Bislang hat Trump dafür aber niemanden gefunden. Es sei quasi unmöglich, erklärten seine Anwälte und beantragten, die Summe auf 100 Millionen herabzusetzen. Auf Bürgschaften spezialisierte Firmen dürfen keine Immobilien als Sicherheiten akzeptieren. Trumps Vermögen, das vom Forbes-Magazin auf 2,6 Milliarden Dollar geschätzt wird, steckt allerdings größtenteils in Immobilien.
Die Linke will heute in Berlin eine Strategie zur 4-Tage-Woche vorstellen. Das Thema ist weiter sehr umstritten, aber vielleicht auch gerade in dieser Woche vor Ostern einen Gedanken wert.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Anmerkungen von Jim Bob Nikschas.
Diese Woche haben wir sie alle. Die 4-Tage-Woche. Okay, ist vielleicht nicht besonders repräsentativ, weil ja am Freitag Feiertag ist und noch dazu Osterferien, aber der Vibe, der ist ungefähr derselbe. Und auf den bekommen auch immer mehr Menschen Lust. Das zumindest legen verschiedene Umfragen aus den letzten Monaten nahe. Die 4-Tage-Woche scheint für viele inzwischen ein Wunschmodell zu sein. Und zwar nicht nur bei der Generation Z, sondern auch bei Menschen über 30. Auch bei ihnen verhallen die Mahnungen der Arbeitgeber, wir bräuchten alle mehr Bock auf Arbeit, denn sonst gehe es mit der Wirtschaft bergab. Dabei zeigen Versuche aus anderen Ländern, auch mit einer Viertagewoche können Firmen sehr produktiv sein. Die Beschäftigten dort waren nämlich weniger krank. Unterm Strich wird auch nicht unbedingt weniger malocht, sondern einfach effizienter. Diese Woche haben wir also alle die Chance, das mal selbst auszuprobieren. Viele Kollegen sind ja eh im Urlaub, da fallen einige Kaffee- oder Raucherpausen weg. 4 Tage mal ein bisschen zusammenreißen und schon ist Karfreitag. Gute Aussichten, oder?
Anmerkung von Jim Bob Nikschas.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.